Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gespräch zwischen den beiden. Der Roman ist, wie gesagt, gerade rausgekommen, ist ein Debütroman von Christoph Jelecker, an dem er insgesamt 6 Jahre gearbeitet hat. Christoph Jelecker kommt aus Hamburg, so wie Annalena Weber jetzt auch, die also auch jetzt in Hamburg lebt. Christoph Jelecker hat Anglistik und Soziologie studiert in Hamburg und dann literarisches Schreiben in Hildesheim. Hildesheim werden ja viele von Ihnen kennen, das ist eine von den 2 großen Schreibschulen in Deutschland, Leipzig und Hildesheim eben. Und Annalena Weber hat visuelle Kommunikation an der Merz-Akademie in Stuttgart und dann in Reading in Großbritannien studiert, Buchgestaltung, also Bookdesign und Typografie. Jetzt sage ich ein paar Wörter zum Roman. Ausgangspunkt des Romans, der jetzt aber wirklich nur Ausgangspunkt ist, der Roman spielt 2010 in einer norddeutschen Kleinstadt und ein Familienvater bringt sich und seine Familie um. Das wird aber eigentlich im Roman nur kurz angedeutet, es ist der Auslöser für die Geschehnisse in der Nachbarfamilie. Die Nachbarfamilie heißt die Familie Schuld und besteht aus 4 Mitgliedern, der Vater Frank, die Mutter Ursula und 2 Töchter, der jüngere Bruder Ben und der ältere Bruder Nico. Das nur, dass Sie ungefähr wissen, wie das Setting dieses Romans ist. Und wir werden jetzt 2 Abschnitte hören. Da geht es um die Beziehung des Franks zu der Maria aus der getöteten Familie und des jüngeren Sohnes Ben zu Sarah, die er angehimmelt hat. Eigentlich ist es keine echte, naja, es ist eine echte Liebe, aber eigentlich ist überhaupt nichts vorgefallen. Es war sozusagen alles erst am Entwickeln. Ja, viel Spaß und wie gesagt, dann am Ende gibt es das Gespräch mit unserer Buchgestalterin.
Ja, vielen Dank, Rainer. Ja, einmal für die nette Anmoderation, dann natürlich, dass du dieses tolle Buch gemacht hast. Danke auch an Annalena. Wir haben gleich noch Zeit, ein bisschen drüber zu sprechen, wie es zu diesem Cover und der Gestaltung kam, unter anderem. Und dann möchte ich noch einmal meiner Frau Nina danken, die heute im Publikum sitzt. Und bei 6 Jahren an einem Roman zu arbeiten, kann man sich vorstellen, dass das auch für die Partnerin nicht immer nur lustig ist. Und die hat mich wirklich die ganze Zeit sehr unterstützt. Deswegen an dieser Stelle bitte einmal Dankeschön und einen kleinen Applaus für meine Frau. Genau, und ich fange jetzt an und lese jetzt die beiden Stellen, an denen man erfährt, wie die Familie Schuld, in dem Fall Frank zuerst und Ben, mit der eben getöteten Familie verbandelt waren. Und genau, dazu 2 Stellen. Zuerst geht es bei Frank los bei der Arbeit, aber dann kommen schnell die Gedanken rein und die Störgeräusche aus der Vergangenheit. Der Firmensitz der Spedition Griepenstroh und Partner liegt in einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Bremen. Ein 2-geschossiger Zweckbau zwischen Neustädter Hafen und der Bundesstraße 281. Ringsum Lagerhallen, straßenzugartige Containerschluchten, hektarweise zu betoniertes Marschland. Auch der Flugplatz ist nicht weit entfernt. Gedämpftes Triebwerksdröhnen dringt zu Frank ins Büro, der Start einer Passagiermaschine. Aus dem Fenster beobachtet er, wie der Flieger steil in den Himmel geht, ein schlanker weißer Körper im gleißenden Licht der Vormittagssonne. Gegenüber von Franks Büro steht eine Reihe Sattelschlepper. André, einer der Fahrer, marschiert an den LKWs vorbei, unter dem Arm ein Aktenordner. Vor einem der blau-gelben 40-Tonner bleibt er stehen, mit der freien Hand holt er ein Tuch aus der Hosentasche und poliert das verchromte Logo auf dem Kühlergrill. Die Ärmel seines Holzfällerhemds sind wie immer hochgekrempelt. Dann setzt er sich wieder in Bewegung und verschwindet unter dem Vordach der Spedition. Frank müsste eigentlich noch einmal bei Delvecchio anrufen. Fast 50% seines Umsatzes hängen von den Aufträgen des italienischen Maschinenbauers ab, indirekt also auch die Jobs von André und dessen Kollegen. Eigentlich braucht er noch heute eine Zusage, sonst wird es ihn das ganze Wochenende umtreiben. Aktuell verlängert sich die Flaute von Monat zu Monat, Hauptgrund die Konkurrenz aus Osteuropa. Dank der neuen EU-Gesetze dürfen seit einiger Zeit auch Bulgaren und Rumänen im Westen fahren. Vor wenigen Monaten hielt Frank es noch für einen schlechten Scherz, als Casareggio ihm von einem Angebot aus den Karpaten erzählte. Inzwischen ist ihm das Lachen längst vergangen. 50% niedrigere Personalkosten. Kein Wunder, dass Casareggio nichts mehr von modernster Verladetechnik, Transportsicherheit und neuen Rabattstaffeln hören will. Am Ende des letzten Telefonats war Frank vor Verzweiflung laut geworden. We have to talk about that again, Mr. Casareggio. Del Vecchio has a reputation to lose. You know what that means? Reputation? In Wahrheit ist es natürlich vor allem er selbst, der etwas zu verlieren hat. Und trotzdem, jedes Mal, wenn er zum Hörer greift, verlässt ihn im letzten Moment der Mut. Immer wenn er kurz davor ist, anzurufen, entgleiten ihm die mühsam zurechtgelegten Argumente. Sobald er versucht, die italienische Landesvorwahl einzutippen, erscheint vor seinem inneren Auge nichts als das gestochen scharfe Bild eines nackten Frauenkörpers. Marias Körper. Heute Morgen hat er von ihr geträumt. Noch im Halbschlaf versuchte er, das Bild lebendig zu halten, es hinüberzuretten in den Tag. Er schob eine Hand in die Schlafanzughose. Ursula lag neben ihm. Aber in Gedanken war er ganz bei Maria. Er küsste ihr Kinn, ihren Hals, ihre Brüste. Maria und er befanden sich weder in einem Raum noch im Freien, aber das spielte keine Rolle. Er war über ihr, unter ihr, in ihr, bewegte sich auf ihrem Körper abwärts, umklammerte ihre Hüften, senkte sein Gesicht in ihren Schoß und atmete sie ein. Er schob seine Zunge zwischen ihre Lippen und begann sie zu schmecken, erst langsam und zärtlich, dann schneller, gieriger. Seine Hand bewegte sich immer unkontrollierter in seinem Schlafanzug, seine Zunge drang tiefer vor, Maria wurde enger, ein raues Stöhnen, oh Frank. Und dann war es vorbei, kurz vor dem Höhepunkt. Er hatte Ursula geweckt. Im selben Moment wurde ihm wieder bewusst, was er gestern Abend nach der Übung von Tönnies erfahren hatte, dass es Maria nicht mehr gibt. Er hebt erneut den Hörer ab und wählt nun doch. This is Frank Schult from Griepenstroh & Partner, versucht er sich selbst einzureden, während das erste Freizeichen ertönt. I have to... Das zweite Freizeichen. Del Vecchio Meccanica, pronto. Er legt wieder auf. Stützt die Ellenbogen auf die Tischkante und presst die Handballen in die Augenhöhlen, bis er Sterne sieht. Die italienische Nacht. Das Straßenfest, auf dem er Maria zum ersten Mal sah, mit ihren schwarzen Locken, der makellos weißen Haut und dem langen Kleid mit dem Blütenmuster. Nicht nur Frank fiel sie auf. Er hatte bloß den Vorteil, einen der Städtische mit ihr zu teilen und das Glück, dass ihre Partner sich gegenseitig neutralisierten. In seiner Erinnerung redeten die beiden, Ursula und Heiko, fast ununterbrochen aufeinander ein, auch wenn er nicht mehr weiß, worüber. Umso genauer hat er noch Marias Kleid im Gedächtnis. Ihre großen, kastanienfarbenen Augen, ihr schüchternes Lächeln. Einige Wochen später trafen sie sich wieder auf einem Elternabend. Marias Sohn ging damals mit Nico in eine Klasse und sie beide waren die Letzten, die noch mit der Lehrerin sprachen. Danach schlenderten sie gemeinsam durch die leeren Flure und über den schwach beleuchteten Schulhof. Diesmal redeten sie ununterbrochen, beziehungsweise Frank. Bei den Autos wandte sich Maria ihm zu, legte ihm die Hand auf die Brust. Er weiß noch, welchen Wagen sie damals fuhr. Einen französischen Minivan, selten im Ort. Sie schob die Tür zum Fond auf, klappte die Sitze nach vorn und ließ ihn ein. So, jetzt überspringen wir ein kurzes Gespräch mit einem Arbeitskollegen und dann ist Frank wieder zurück in seinem Büro und erneut holen ihn die Gedanken ein. Genau. Dort öffnet Frank die unterste Schreibtischschublade und nimmt die Schachtel mit den Werbegeschenken heraus. Mitbringsel von Kunden, die ihm zu hässlich, unpraktisch oder anstößig erschienen, um sie im Alltag zu gebrauchen. Aber auch zu schade zum Wegwerfen. Er stellt sie ungeöffnet beiseite, holt einen alten Kalender hervor, einen unbenutzten Schreibblock, einen defekten Solartaschenrechner. Er räumt das gesamte Fach leer, bis am Boden der Schublade endlich zum Vorschein kommt, wonach er gesucht hat. Die Klarsichthülle mit den Zeitungsausschnitten. Ein wenig vergilbt, doch im Grunde könnte man die gleichen Annoncen noch heute im Stellenmarkt finden. Leiter der Vertriebsabteilung, männlich, weiblich, Supply Chain Managerin mit Personalverantwortung, Geschäftsführer für den Bereich Logistik. Wäre der Wechsel in eine Führungsposition vor 10 Jahren wirklich drin gewesen? Er erinnert sich noch vage an die Aufbruchsstimmung damals. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich zu höherem berufen. Nach dem Ereignis auf dem Grundschulparkplatz hatten Maria und er sich fortan im Wald getroffen. Frank erzählte Ursula, er würde zum Joggen fahren. Maria war offiziell auf dem Friedhof, wo sie tatsächlich seit dem Tod ihrer Eltern regelmäßig hinfuhr. Ihr Mann Heiko wollte davon angeblich nie etwas wissen, weil es sich nicht um einen kirchlichen Friedhof handelte, sondern um eine völkische Kultstätte. Die Gründer seien ranghohe Nazis gewesen. Maria hatte Frank erklärt, dass das so nicht ganz stimmte, aber es spielte ihm natürlich in die Karten. Von Februar bis Mai trafen sie sich fast jede Woche im Gehölz. Frank handelte vor und nach ihren Treffen extrem planvoll und auch Maria war immer gut vorbereitet. Weder sie noch er benutzten Parfüm, auch verzichteten sie auf jeglichen Komfort. Sie brachte in ihrem Arbeitskorb lediglich ein altes Bettlaken mit, das sie anfangs zusammen mit einer Wolldecke im hinteren Teil ihres Wagens ausbreiteten. Später, ab Mitte März, als es draußen wärmer wurde, nahm sie das Laken mit in den Wald. Auf dem Rückweg zu ihren Autos gingen sie meist an der Ahnenstätte vorbei. Frank in seiner bunten Joggingkluft, Maria in den alten, ausgewaschenen Friedhofsklamotten. Eigentlich die perfekte Tarnung. Wenn zufällig jemand vorbeikam, was selten genug geschah, ließen sie es so aussehen, als hätten sie sich gerade zufällig getroffen. Sie wechselten ein paar unverfängliche Worte, dann ging Maria mit ihrem Korb allein weiter. Frank grüßte und trabte hinüber zu seinem Vectra und während Maria sich dann im Schnellverfahren um die Gräber ihrer Eltern kümmerte, zog Frank Fließjacke und Mütze über, setzte sich ins Auto und startete den Motor. Er drehte die Heizung auf und wartete, bis ihm die ersten Schweißperlen den Hals runterrannen. Erst dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Marias Worte hat er noch genau im Ohr. Du bist so zielstrebig, Frankie, auf deine Art. Ursula dagegen hat ihn oft bloß belächelt, auch als er ihr damals von seinen Bewerbungsplänen erzählte. Sie war, ohne es auszusprechen, offenbar der Ansicht, er sei mit seinem Job als Speditionskaufmann bestens bedient. Mehr erwartete sie nicht von ihm, mehr traute sie ihm nicht zu, Hauptsache die Rate fürs Haus wurde pünktlich gezahlt. Hatte ihm deshalb letztlich der Mut gefehlt, die Anschreiben loszuschicken? Andererseits nervt sie ihn ständig, dass er den Chef wegen einer Gehaltserhöhung anquatschen soll und den neuen Firmenwagen hätte sie nur allzu gern vor der Haustür stehen, wenn auch bloß, um vor ihrer Freundin Birgit damit anzugeben oder vor den Saufnasen bei der Arbeit. Typisch, dass sie ausgerechnet gestern wieder davon anfing, nachdem er ohnehin schon einen so beschissenen Tag hatte und dann die Nachricht von Marias Tod. Tönnies, sein Löschgruppenkamerad bei der Feuerwehr, war am Abend nicht bei der Übung gewesen. Der Hauptjob als Sanitäter ging vor. Tönnies gehörte zu der Rettungswagenbesatzung, die Heiko Jendrisek am Ufer des Baggersees fand. Als er nach dem Einsatz zur Grillhütte vor der Feuerwache rüberkam, sah Frank sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Stressflecken im Gesicht, die roten Ränder um die Augen, die zittrigen Bewegungen. Erst nach dem zweiten Bier fingen seine Worte langsam an, einen Zusammenhang zu ergeben und das Beben in seinem Körper ließ nach. Dafür hatte Frank plötzlich das Gefühl, der Boden unter seinen Füßen würde schwanken. Heiko Jendrisek war noch im Krankenwagen gestorben, berichtete Tönnies allen Wiederbelebungsversuchen zum Trotz. Der Einsatz ging jedoch im Haus der Jendriseks weiter. Die Polizei habe die Sanitäter gebeten, mitzukommen für alle Fälle. Tönnies erzählte mit einer Mischung aus Schaudern und Stolz. Wie sie dem Streifenwagen zum Haus der Jendriseks gefolgt seien, wie niemand aufgemacht habe, alle Rollläden waren verschlossen. Nach einiger Zeit kam ein Nachbar an den Zaun. Er hätte die Familie den ganzen Tag nicht gesehen. Immer schlimmere Befürchtungen wurden laut, bis der Nachbar schließlich den Zweitschlüssel rausrückte. Frank wischt die Stellenanzeigen vom Tisch, nimmt den Hörer ab und hackt die Nummer von Delvecchio in den Apparat. Erneut meldet sich die Sekretärin, doch diesmal lässt er sie gar nicht erst aussprechen. This is Frank Schult from Griepenstroh & Partner. I have to talk to Mr. Casareccio. Please wait a second. Aus der Sekunde werden 10 und aus den 10 Sekunden wird eine Minute. Der Bleistift, mit dem Frank die Kästchen auf seiner Schreibtischunterlage vollkritzelt, bricht ab. Noch immer spuken ihm die Worte von Tönnies durch den Kopf. Maria habe in ihrem Ehebett gelegen, die Beine merkwürdig verrenkt, den Kopf unter einem Kissen begraben, ihre Finger noch in den Stoff gekrallt. Ob sie denn nackt gewesen sei, wollte einer der Kameraden wissen. I'm sorry, Mr. Partner, Signore Casareccio has just left his office. Das Telefon in der Hand starrt Frank aus dem Fenster. Die Windräder jenseits der Bundesstraße sind zum Stillstand gekommen, eine Armada verzerrter Grabkreuze im Gegenlicht. Dahinter die leblose Weite der Wesermarsch. But I'm really sorry, Mr. Partner. Have a nice weekend. Das war jetzt die Stelle von Frank, das Kapitel. Und jetzt geht es direkt im Anschluss weiter bei Ben. Fast senkrecht steht die Sonne über der Reihenhauszeile, in der Ben mit Nico und seinen Eltern wohnt, seitdem er denken kann. 5 rechteckige weiße Fassaden, nur an den Stufen der Verwitterung zu unterscheiden, ihr eigener Mauerabschnitt, der in der Mitte, wurde erst letzten Sommer frisch gestrichen, worauf Väter ebenso Wert legen. Ben hatte Frank dabei geholfen, weil der sich mit seiner Höhenangst nicht auf die Leiter traute, war mit Pinsel, Rolle und Farbeimer bewaffnet bis unters Dach geklettert und hatte die gesamte obere Wandhälfte gestrichen, während sein Vater unten stand und ihn im 5-Minuten-Takt ermahnte, sich ja nicht zu weit nach außen zu lehnen. Wahrscheinlich wäre es für beide einfacher gewesen, Frank wäre reingegangen. Aber natürlich bestand er darauf, die Leiter zu sichern, und Ben wusste, in solchen Fällen war Diskutieren zwecklos. Er dachte an die extra Euros für den England-Austausch und ließ die Ermahnungen über sich ergehen. Hinterher tranken sie ein Malzbier und betrachteten gemeinsam ihr Werk, Vater und Sohn, im Schatten unter dem Carport. Ist das wirklich schon ein Jahr her? Wie vor jedem Wochenende wartet auch heute neben der Schuppentür ein dicker Stapel Prospekte, die Ben in der Nachbarschaft verteilen muss, Drogeriewerbung. Er packt so viele wie möglich in seinen Rucksack, setzt die Kopfhörer auf und startet die Musik. Bis zur Hauptstraße sind es nur wenige Meter. Schon bei der Parkbank an der Ecke haben sich erste Schweißperlen auf seiner Stirn gebildet. Ein Auto rauscht vorbei, ein zweites rollt gerade vom Hof der Tankstelle. Die glänzenden Silhouetten gleiten wie Quecksilber über die Schaufensterfront des Volkswagenhändlers, über die des Elektronikfachgeschäfts gegenüber. Die neonfarbenen Plakate an den Straßenlaternen sind noch dieselben wie vor den Ferien, die Einfamilienhäuser genauso verschlafen wie immer, genau wie vor 6 Wochen. Sein Fahrrad hat einen Platten. Tiefpunkt der ersten Woche nach seiner Rückkehr aus Bristol, keinen Schimmer, warum er überhaupt noch in die Schule gefahren war am letzten Tag vor den Ferien, nur um festzustellen, dass sich in seiner alten Klasse rein gar nichts verändert hat. Dieselben Klicken, dieselben Sprüche, dasselbe behinderte Verhalten, dachte er zumindest, bis Sarah ihr Hollandrad neben ihm stoppte und ihn ansprach, hier an exakt dieser Stelle. Eine Scherbe? Ihre großen braunen Augen, ihr dunkles, welliges Haar, ihre beinahe weiße Haut. Eigentlich hätte es ihn direkt umhauen müssen, doch er kniete bloß auf dem Gehweg und ärgerte sich über seinen geplatzten Reifen, wahrscheinlich irgend so ein besoffener Penner. Ihr Lächeln daraufhin, mehr aus den Augen als aus den Mundwinkeln. Mein Vater meint immer, dass er diesen Typen auch gern mal die Luft rauslassen würde, so oft wie er mein Rad schon geflickt hat. Ihr Vater. War Ben gestern der Letzte, der ihn lebendig gesehen hat? Und hat Sarah wirklich gelächelt, als sie von ihm sprach? Oder waren ihre Worte ein versteckter Hinweis? Ein Hilferuf? Ben stellt die Musik lauter, so laut, dass es wehtut, doch es reicht nicht. Sarahs Stimme in seinem Kopf übertönt immer noch alles andere. Hast du in den Ferien schon was vor? Seine Schritte beschleunigen sich wie von selbst. Er biegt von der Hauptstraße ab, holt einen Packen Werbezettel aus dem Rucksack, steuert den ersten Briefkasten an. Er stopft das Papier in den Einwurfschlitz, macht Kehrt und rennt los, springt über Blumenbeete und Jägerzäune, lässt Briefkastendeckel und Gartentore knallen. Schweiß rennt ihm in die Augen, aber er hält nicht an. Er attackiert den nächsten Kasten und den nächsten und den nächsten. Eine US-Mailbox donnert er beim Zuschlagen fast vom Pfeiler. Briefkasten auf, Papier rein. Briefkasten zu. Das mit den Prospekten war Ursulas Idee, damals als das Thema England-Austausch aufkam. Nico hatte ohnehin keinen Bock mehr auf den Job und bewarb sich gerade beim Getränkemarkt, also übernahm Ben die schlecht bezahlte Plackerei von seinem Bruder. Die immer gleichen Anzeigen für Shampoo, Waschmittel, Schaumfestiger. Im Sommer schwitzt man sich unter der Last der Faltblätter fast zu Tode. Im Herbst marschiert man stundenlang durch den Regen und im Winter friert man sich die Fingerspitzen ab. An manchen Nachmittagen, an denen er allein in seinem Zimmer bei der Gastfamilie hockte, fragte er sich, ob die Reise den Aufwand gelohnt hatte. Doch nach seiner Rückkehr nahm er den Job einfach wieder auf wie eine alte Gewohnheit. Briefkasten auf, Papier rein, Briefkasten zu. Der erste Straßenabschnitt ist fast geschafft. Seine Schritte werden langsamer. Über die Kopfhörer läuft jetzt ein Song von Portishead und er versucht nicht an Sarah zu denken. Versucht nicht daran zu denken, was über sie und ihre Familie in der Zeitung stand. Zwingt sich stattdessen daran zu denken, wie er vor ein paar Monaten dort gewesen ist. In Portishead. Der Stadt, nach der sich die Band benannt hat. von Bristol aus nur ein Katzensprung. Keine Ahnung, was er erwartet hatte. Vielleicht etwas, das er mit der Musik hätte in Verbindung bringen können, irgendwas Existenzielles. Aber Portishead war einfach nur eine kleine Küstenstadt mit Yachthafen und einer Menge Bäume. Nichts von dem, was er sah, erklärte die Zerbrechlichkeit und Melancholie in der Stimme der Sängerin. Nach 2,5 Stunden stieg er wieder in den Bus und nahm nichts mit außer einer Tüte Fish and Chips. Das flaue Gefühl im Magen. In der nächsten Seitengasse hat sie gewohnt. Eine Woche nach ihrem zufälligen Treffen wollte er Sarah besuchen, trieb sich beim Prospekteverteilen so lange in der Nachbarschaft herum, bis er sie hinter dem Küchenfenster erblickte. Er spazierte an der Scheibe vorbei und stellte sich vor die Haustür, freudestrahlend, mit einem Drogerieprospekt in der Hand. Sein Schock, als nicht Sarah, sondern ihr Vater aufmachte mit starrem Blick. Was willst du? Ich wollte Sarah kurz Hallo sagen. Ist nicht da. Bens verwirrte Geste in Richtung Küchenfenster. Aber Sarah ist nicht da, habe ich gesagt. Und das Altpapier kannst du wieder mitnehmen oder kannst du nicht lesen? Er deutete auf den Aufkleber auf seinem Briefkasten. Keine Werbung. Mit hochrotem Kopf und gesenktem Blick trat Ben den Rückzug an. Die Einfahrt runter und ab durch die Mitte. Von Sarah hinter dem Küchenfenster nichts mehr zu sehen. Ob der Besuch etwas damit zu tun hatte, dass ihr Vater durchgedreht ist? Seine Frau Maria J., 37, und die beiden Kinder Hannes, 18 und Sarah, 16, wurden tot in ihren Betten gefunden, stand in der Zeitung. Allesamt erstickt, vermutlich mit den eigenen Kopfkissen. Vielen Dank.
Hallo? Ich glaube, das... Ah, doch, ist an. Okay, wir wollen ja gleich über die Gestaltung sprechen. Allerdings würde ich gerne noch einmal erfahren, was denn das inhaltliche Motiv, also die ursprüngliche Idee war, die dich dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben.
Sind wir jetzt so leise? Kann das sein? Ja, jetzt sind wir wieder besser zu hören. Okay, danke. Genau, die erste Idee war eigentlich, war die Ausgangssituation, die Konstellation zwischen den beiden Brüdern, also Nico und Ben, die so in Konkurrenz zueinander stehen. Und dann ist leider tatsächlich in meinem Heimatort so eine Familientragödie passiert, dass ein Vater seine Familie und sich selbst umgebracht hat. Und das zu einem Zeitpunkt, als ich selber gerade Vater wurde und mit den Ängsten und Sorgen, die das Vaterwerden so mit sich bringt, hat mich sehr bewegt und das waren sozusagen die beiden Kernideen. Einerseits diese Jugendlichen, die ausbrechen wollen aus diesem kleinen Ort und andererseits die Eltern, die mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen haben. Und das sind die beiden Komponenten, aus denen ich dann die Struktur für den Roman entwickelt habe.
Ja. Als ich mit dem Cover beauftragt wurde von Rainer, hat er mir eine Liste gegeben mit Titeln, die du vorgefasst hattest und auch eine Liste mit Bildideen, die du schon hattest. Das war relativ ungewöhnlich, da man meist doch recht ins Blaue gestaltet. Du hattest aber schon viele Bilder im Kopf, hatte ich das Gefühl. War das so, dass diese Bilder beim Schreiben entstanden sind? Haben die sich geändert währenddessen? Oder hattest du immer eher das Bild als abstraktes Objekt, vielleicht als blaues oder als rotes oder grünes Buch im Kopf?
Bei den Titeln war es so, das waren sozusagen so Nebenprodukte beim Schreiben überwiegend. Am Ende habe ich mich auch nochmal hingesetzt und ein bisschen Brainstorming gemacht, ob mir noch andere Sachen einfallen. Aber im Grunde hat sich dann ja auch der Titel, den ich schon lange hatte, dann auch durchgesetzt. Was die visuellen Sachen angeht, ich hatte dir, glaube ich, was mit einem Auto geschickt. Das hat mit einem Unfall zu tun, der später im Buch dann vorkommt. Also es sind eher Bilder tatsächlich aus dem Buch, die ich aber während des Schreibens nicht als Cover-Ideen im Kopf hatte. Ich habe dann eher überlegt, was könnte ich mir vorstellen. Genau, da war dann eben eine prominente Idee, dass das Haus oder dieser Querschnitt von dem Haus. Und was du daraus gemacht hast, finde ich natürlich ganz großartig.
Aber hattest du das Buch im Kopf, während du geschrieben hast, oder war das der Text immer sehr abstrakt? Also hattest du in irgendeiner Weise ein Bild, das dich geleitet hat?
Ich hatte kein Produkt sozusagen, also kein Buch im Kopf, wie es hinterher aussehen würde. Es ist dann ja jahrelang einfach ein Word-Dokument. Manchmal liebt man es, manchmal hasst man es und genau. Aber es ist eher die Vorstellung von der Geschichte oder die Vorstellung von dem, was man erzählen will und das, was man vielleicht gestalten möchte als Erzählung. Das war eigentlich während des ganzen Schreibens vordergründig und als das abgeschlossen war, dann kam der nächste Schritt, wie soll es hinterher dann von außen tatsächlich aussehen?
Ja, wir haben uns ja dann für dieses Motiv des Hauses entschieden. Der Hintergedanke da war, dass man dieses Klaustrophobische der Erzählung mit reinnehmen soll, also dass man diese Enge der Kleinstadt fühlen soll. Wo kommt dieses Klaustrophobische für dich in dem Buch vor? Was sind Situationen, an denen man das festmachen kann?
Ich glaube, das ist was alle vier Hauptpersonen, ich weiß nicht, hattest du es gesagt, dass es aus vier Perspektiven erzählt wird, also die vier Familienmitglieder, genau. Und ich glaube, jedes Familienmitglied hat auf seine Weise diese Enge, also leidet auch unter dieser Enge irgendwo. Am wenigsten vielleicht noch Ben, der sucht die Enge dann eine Zeit lang auf, nachdem diese Sarah dann eben tot ist. Dann schließt er sich in sein Zimmer ein, aber ich glaube, ja, er sucht das eher auf, um sich zu schützen und mit sich selbst zu sein. Aber ansonsten ist es bei dem größeren Bruder, der will einfach raus aus dieser Kleinstadt die ganze Zeit. Denke ich, erst flüchtet er mit Drogen und später versucht er dann irgendwie Schritte einzuleiten, um tatsächlich dort rauszukommen. Und ich glaube, in der Ehe ist es auch sehr spürbar in fast allen Beziehungen, also die auf der Elternebene, dass einfach die Beziehung und das Leben in diesem Reihenhaus, das ist so eng geworden und es gleichzeitig ist eigentlich, steht es kurz vor dem Ende, weil die Jungs sind halt so alt, dass sie bald ausziehen und es wird dann eben, ja, es ist einerseits eine Enge, andererseits eine Leere und ich finde, dass beide Aspekte ganz toll in dem Cover auch aufgenommen sind.
Für mich hatte beim Lesen dieses Nebeneinander der Personen, dieses Kleinstädtische, was sehr Beklemmendes. Man hatte das Gefühl, die Hauptpersonen, die Eltern sind in so einem Hamsterrad, kommen da nicht raus, sind in ihre eigenen Probleme verstrickt und strampeln, um irgendwie weiterzukommen, aber kriegen das nicht hin. Die Kinder sind in ihren Rollen gefangen, wollen auch sehr viel, wollen viel, aber sind irgendwie, ja, blockiert. Für mich hat es, wie gesagt, was sehr, sehr Beklemmendes, obwohl sehr humorvoll geschrieben, doch irgendwie was Bedrückendes. Hat dieses Kleinstädtische für dich, schwingt da was Beklemmendes mit oder ist es für dich eher auch eine Art von Sicherheit, dieses Reihenhausgefühl, das Nebeneinander der Nachbarn, die aufeinander achten?
Also genau, ich selbst bin eigentlich auch so schnell ich konnte aus dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, abgehauen. Insofern, ich fühlte mich eigentlich eher sicher und wohl in der Anonymität der Großstadt so ein bisschen und dann da selber mir auszusuchen, mit wem ich zu tun haben will, anstatt alles ist vorgefertigt, jeder kennt jeden. Und ich weiß, dass ich kenne auch Leute, die sich dort sehr wohlfühlen und auf eine Weise kann ich es auch nachvollziehen. Das ist, glaube ich, sehr individuell, aber für mich ist es immer was gewesen, ich wollte dort weg und möchte eigentlich auch nicht in näherer Zeit wieder dorthin zurück. Außer für eine Lesung natürlich, genau.
Ja, dann vielen Dank für diese schöne Lesung. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich finde, es ist ein sehr schönes Buch geworden.
Danke, ja, danke dir für die schöne Gestaltung, ja. Und danke Ihnen fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.